Diesmal sprechen wir über ein kleines, aber wie ich finde, sehr wichtiges Projekt, an dem weniger als eine Handvoll Menschen in mehreren Ländern mitarbeiten. Es geht darum, einem Mädchen, das an genetisch bedingtem Muskelschwund leidet und deshalb nicht sprechen und bis auf die Augen auch seinen Körper nicht gezielt bewegen kann, eine neue Möglichkeit zu geben, mit anderen zu kommunizieren. Dafür sollen die Eye-Tracking-Funktionen der neuesten Virtual-Reality-Brillen genutzt werden, die die Blickrichtung der Nutzerinnen und Nutzer verfolgen. Was in der Praxis dann gar nicht so einfach ist.
Wenn sie sich daran gewöhnen soll, dann muss sie das benutzen wollen, möglichst. Das heißt, finden wir nicht irgendeinen Weg, der motivierender ist, der sie schneller zu Erfolgen führt, als ich tippe Worte auf einer Tastatur. Ich tippe Buchstaben auf einer Tastatur.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR-Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal ist mein Gast Christian Prison. Der arbeitet seit über 20 Jahren in der Softwareentwicklung, beschäftigt sich auch schon lange mit XR-Technologien und ist gerade für zwei Firmen im Einsatz, die Firma Weltenmacher und die Firma OnLifeline. Wir haben allerdings über ein Projekt gesprochen, das Christian in seiner Freizeit vorantreibt, ehrenamtlich, wenn auch mit Unterstützung seiner Arbeitgeber. Christian versucht gerade mit einem kleinen Team und mit einer modernen VR-Brille einem Mädchen zu helfen, das sich, wie ich schon gesagt habe, aufgrund von genetisch bedingtem Muskelschwund kaum mit seinen Mitmenschen verständigen kann, obwohl es hochintelligent ist. Nicht wundern, dass wir immer so unpersönlich von dem Mädchen sprechen, das ist gar nicht böse gemeint. Wir wollten nur die Privatsphäre der Familie schützen, deswegen keine Namen. Und jetzt viel Spaß! Christian, erstmal herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
Wir sprechen ja gleich über ein wirklich tolles Projekt, in dem du dich engagiert hast. Vorher verrat uns aber noch ein bisschen was zum Start zu deinem Background. Wie kommt's, dass du dich so gut mit XR-Technologien auskennst?
Ich habe damals, als Apple mit dem AR-Kit rauskam, mir jetzt mal angeschaut. Ich bin so ein Apple-Jünger, Fanatiker, wie du es nennen willst, und habe gedacht, das sieht eigentlich total einfach aus, und habe dann einen Programmiererkollegen, ich programmiere selber nicht, gefragt, ob man das wirklich so einfach hinkriegt. Und dann haben wir quasi übers Wochenende so eine kleine App gemacht, und das war der Startpunkt. Und dann habe ich erstmal angefangen, mich in meiner Slacktime damit zu beschäftigen. Dann habe ich Innovationsprojekte in meiner letzten Firma gemacht. Ich wollte aber mehr und habe mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht. Und seit diesem Jahr bin ich für zwei XR-Schmieden jeweils in Halbzeit tätig. Also insgesamt etwa 5 Jahre.
Das heißt VR, AR, du hast dich mit allem schon beschäftigt und verschiedenste Experiences mit an den Start gebracht?
Genau so ist es.
Sehr gut. Jetzt springen wir in den November 2022. Ist noch gar nicht so lang her, ist also wirklich ein frisches Projekt. Da bist du bei Discord auf den Aufruf von Luca Kraus vom XR-Hub in Nürnberg gestoßen. Schöne Grüße an Luca hier an der Stelle. Und in diesem Aufruf, da hat ein Vater um Unterstützung gebeten für ihn und für seine Tochter, die an einer Krankheit namens mitochondrialer Myopathie leidet. Das ist genetisch bedingter Muskelschwund. Weißt du noch, was in dem Aufruf damals drin stand?
Ja, da war gar nicht so viel Information. Es war einfach nur, da ist ein Vater, der ein schwer behindertes Mädchen hat und der mit Eye-Tracking ihr helfen will, sich wieder verständlich machen zu können. Ich hatte da immer so dieses Bild von Stephen Hawking, der ja auch so eine schwere Behinderung hatte und sich nur mühselig verständlich machen konnte. Und da habe ich gedacht, naja, das kann man sich ja mal anhören. Also vielleicht kann ich dem helfen und zumindest mal mit ihm sprechen, kann ja nicht schaden.
Vielleicht, damit wir uns vorstellen können, du hast das Mädchen dann ja auch kennengelernt und dich mit den Eltern ausgetauscht, was es bedeutet, an diesem genetisch bedingten Muskelschwund zu leiden. Welche Einschränkungen hat das Mädchen denn in seinem Alltag, auch in der Kommunikation, im Austausch mit der Welt?
Ja, also sie hat im Prinzip keine Kontrolle mehr über irgendwelche Muskeln. Also tatsächlich kann sie nur noch ihre Augen kontrollieren, also wo sie hinschaut quasi. Sie kann so ein bisschen kommunizieren, aber eher so Laute von sich geben. Also wenn ihr was nicht passt, dann kann sie so eine Art Schrei von sich geben, aber sie kann sich auch nicht artikulieren. Also sie ist im Prinzip, und sie ist auch vollständig immobil. Also sie kann nichts greifen, sie kann die Arme nicht bewegen, sie kann die Beine nicht bewegen. Also sie sind nicht schlaff, sondern eher so krampfig, würde ich das beschreiben, teilweise spastisch, also dass sie dann auch Bewegungen damit macht, die aber nicht, also nicht schlimm, nur so eher so kleinere Bewegungen, aber die sind nicht kontrolliert. Und sie ist im Prinzip 24 Stunden auf eine vollständige Unterstützung von Hilfskräften angewiesen.
Und Ihr Vater hatte schon die Idee, du hast es ja gerade gesagt, dass Eye-Tracking helfen könnte. Da kommen wir dann im Bereich Virtual Reality, VR-Brillen. Kannst du vielleicht mal grundsätzlich beschreiben, warum der Vater auch dachte, Eye-Tracking und VR-Brillen, das könnte Potenzial haben, um seiner Tochter zu helfen, wieder mit der Welt mehr zu kommunizieren, als sie es ohne kann?
Ja, das war im Prinzip auch eine der ersten Fragen, die ich ihm gestellt habe. Es gibt ja, ne, siehe Stephen Hawking, auf dem Markt viele Lösungen, die solchen Menschen eben beim Kommunizieren helfen. Und habe gesagt, warum hast du das nicht versucht? Und er sagt, ja, ich habe alles versucht. Ich habe auch hier mit dem Fraunhofer-Institut und mit den Firmen, die das anbieten. Und die haben auch eine Lösung da, so ein Touchscreen und so. Das Problem ist, also Touchscreen nützt schon mal gar nichts, weil sie die Hände nicht benutzen kann. Die Mutter führt dann sozusagen ihre Hand und durch den Widerstand, also sie kann sich so ein bisschen wehren dagegen, das in eine bestimmte Richtung, erspürt die Mutter quasi ganz sensibel, worauf sie jetzt drücken möchte. Dazu nutzt sie den Touchscreen. Aber das Entscheidende war, dass die üblichen Verfahren darauf beruhen, dass du noch deinen Kopf zumindest ruhig halten kannst. Und so an schlechten Tagen hat sie aber Spastiken auch beim Bewegen des Kopfes. Das heißt, sie könnte gar nicht, die Augen kann sie kontrollieren, aber die Kopfbewegung nicht. Und dadurch versagen sozusagen die Systeme, die auf Augensteuerung ausgelegt sind an der Stelle. Und die Idee des Vaters, die ich sofort gekauft habe, also ich gedacht habe, ja, das kann funktionieren, ist, naja, so eine Brille mit Eye-Tracking, die bewegt sich ja mit dem Kopf mit. Und insofern hast du da nicht das Problem, dass die Kopfzuckungen da irgendwie stören bei der Augensteuerung. Das war so die Kernidee von ihm.
Also bei der VR-Brille, die nimmt die Bewegung des Kopfes mit. Das war die Grundüberlegung. Dann kann Eye-Tracking vielleicht auch funktionieren, wenn sie die Kopfbewegungen nicht kontrollieren kann, sondern nur die Augen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das vielleicht nicht so ist. Aber vielleicht gehen wir zu deinem ersten Schritt zurück. Du hast also diese Idee gehört. Was hast du dann unternommen, um zu sagen, okay, lass uns doch mal da was bauen, um das auszuprobieren?
Naja, da ich nicht programmieren kann, tue ich das, was ich immer frage. Ich frage gute Bekannte, die das können, ob die nicht sowas bauen können. Und ich habe jetzt in dem Fall den Sankit gefragt, einen Programmierer, mit dem ich zusammenarbeite aus Indien, ob der sowas hinkriegen würde. Habe ihm so ein bisschen beschrieben, worum es geht, also so wie ich das eben dir auch beschrieben habe. Und gesagt, man müsste irgend sowas haben wie ein Keyboard, das man mit Augen steuern kann. Kannst du sowas entwickeln? Und eine Stunde später hat er mir im Prinzip ein Video geschickt und gesagt, meinst du sowas? Und ich dachte, hä? Schon fertig? Nach einer Stunde? Nee, tatsächlich hatte er im Internet jemanden gefunden, den Fabio de Albuquerque Della Antonio aus Brasilien. Der hatte schon so eine Tastatur entwickelt und sagt, ich habe da mal ein bisschen rumgespielt mit dem Eye-Tracking von der Quest Pro in dem Fall und war im Prinzip schon fertig. Und das war natürlich super für uns, weil dann hatten wir einen guten Startpunkt und mussten im Prinzip nur noch davon ableiten, was für das Mädchen jetzt eben relevant ist. Der Punkt war, diese Tastatur bei dem Projekt von Fabio, die war im Raum verankert, wie man das üblicherweise tatsächlich auch macht, damit man, wenn man den Kopf dreht, eben ein stabiles Objekt im Raum hat und die Wahrnehmung hat, das ist da fest. Aber unser Problem war ja genau, dass sich das mit dem Kopf mitbewegen muss, dass es also nicht am Raum verankert werden muss, sondern sozusagen an der Kamera des Anwenders oder an den Augen des Anwenders. Und das war dann die Änderung, die Sankit dann noch gemacht hat und mit der wir dann auch im Januar oder wo ich dann im Januar zu dem Mädchen hingefahren bin, in die Nähe von Nürnberg und da das mal ausprobieren wollte.
Nur damit wir es uns vorstellen können, es geht also um eine, also wir sind in der Virtual Reality, es geht um eine Tastatur, eine 3D-Tastatur, die eingeblendet ist und die soll sozusagen sich mit den Kopfbewegungen des Mädchens folgen. Das habt ihr also entwickelt und dann habt ihr es ja auch schon getestet. Wie lief denn der erste Praxistest?
Ja, vielleicht noch kurze Anmerkung, weil ja es auf die Tastatur ankommt und nicht um das Bauen virtueller Welten, haben wir tatsächlich den Hintergrund ausgeblendet. Also es ist ja glücklicherweise, haben wir ja die modernen Brille alle so eine Pass-Through-Funktion, wo du dann eben mit den Kameras durchgucken kannst. Das heißt, wir haben tatsächlich nur die Kamera eingeblendet. Also kannst schon sagen, es ist ein bisschen Mixed Reality sogar. Der Test, also ich bin da mit sehr hohen Erwartungen hingefahren, aber natürlich weiß man auch, sowas kann schnell schiefgehen. Also ich war super gespannt, weil es hätte natürlich jetzt ein extrem emotionaler Moment werden können, wo dann das Mädchen das erste Mal in ihrem Leben kommunizieren kann. Der Vater hatte halt vorher auch beschrieben, dass sie eigentlich hochintelligent ist und halt durch ihre körperliche Behinderung. Ich stelle mir dann immer vor, so ein Mensch ist gefangen im eigenen Körper, kriegt alles mit, ist super intelligent und kann nichts machen. Diesen Geist zu befreien, das muss ja dann, also das habe ich mir ganz toll vorgestellt. Und die Hoffnung hatte ich eben, als ich dahin gefahren bin. Jetzt hat sich aber gezeigt, leider, dass das Mädchen in der Vergangenheit, also erstmal ist es nicht so einfach gewesen mit der Kalibrierung des Eye-Trackings. Denn das ganze Betriebssystem ist für normale Menschen, also nicht Menschen ohne Behinderung ausgelegt. Das heißt, du musst im Prinzip erst von außen die ganzen Einstellungen machen, die Kalibrierung, die Brille richtig aufsetzen. Du musst das, was auf der Brille läuft, auf irgendeinen Monitor spiegeln, damit du siehst, was sie sieht und so weiter. Also so ein bisschen aufwendig war das schon. Dann hatte das Mädchen eben auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Also dahinter steckt so eine Geschichte. Sie konnte mal mit einem Hilfsmittel, so eine Art Exoskelett, konnte sie noch laufen. Und eine Pflegerin hat sie da mal falsch draufgesetzt und ihr im Prinzip die Fähigkeit, mit diesem Hilfsmittel zu laufen, genommen. Das ist dann wieder noch so ein Schicksalsschlag im Schicksalsschlag. Ganz traurige Geschichte. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass sie jetzt sehr voreingenommen ist gegenüber neuen technischen Hilfsmitteln, weil sie eben diese schlimme Erfahrung gemacht hat. Das heißt, wir hatten das Problem, sie will diese Brille gar nicht aufsetzen. Und sie hat sich dagegen aktiv gewehrt. Und die Mutter hat dann, weil sie halt auch daran glaubt, dass das gut für sie ist, sie dazu mehr oder weniger gezwungen und sie dann auch beruhigt und in den Arm genommen, also auf den Schoß genommen und gesagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Aber du merkst schon, dass es ihr extrem unangenehm war und dass sie das Ding möglichst schnell wieder loswerden wollte. Und dazu kamen dann noch so technische Probleme, also dass die Tastatur zwar für jemanden wie uns mit ein bisschen Übung, es ist ja auch ungewohnt, etwas mit Augen zu steuern, ganz gut zu kontrollieren ist, aber zum Beispiel solche Sachen wie die Außenbereiche des Sichtfeldes, die kannst du mit der Augensteuerung sehr schlecht nur erreichen. Also da musst du dich echt konzentrieren und auch so Tricks anwenden. Ich habe dann irgendwann, als die Mutter gesagt hat, ich kriege das auch nicht hin, habe ich gesagt, versuch doch mal bitte auf deine Brust zu gucken. Also versuch mal nicht auf den Bildschirm zu gucken, sondern auf die Brust zu gucken. Und plötzlich kam sie so 30-40% weiter runter als normalerweise, wenn man das bewusst macht. Das heißt, das muss man eben auch üben, so eine Sache mit den Augen zu steuern. Und zwar die Tastatur, die hatte so ein normales Tastaturlayout wie eine Computertastatur. Die war natürlich auch nicht dafür ausgelegt, dass in der Mitte Tasten leichter erreichbar sind als außen, sondern die war dafür ausgelegt, 10 Finger auf der Tastatur und die Buchstaben sind so arrangiert, wie das für Finger optimal ist. Das heißt, im nächsten Schritt haben wir uns dann überlegt, wahrscheinlich braucht sie gar nicht eine Tastatur wie eine Computertastatur, sondern eine Tastatur, die halt für Augensteuerung optimiert ist und nicht für Fingersteuerung.
Aber heißt es, sie hat die Brille dann noch aufgehabt und hat damit auch schon selbst experimentiert, ob es klappt bei eurem ersten Testlauf?
Ja, hat sie tatsächlich. Sie hat auch irgendwelche Buchstaben getroffen, aber da kamen keine Worte mehr raus. Also es ist selbst der Mutter übrigens nicht gelungen, da auch nur Hallo zu tippen. Ja, das ist wirklich eine Übungssache und das war dann auch einer der Punkte, wo wir gesagt haben, naja, wenn es eine Übungssache ist, dann müssen wir halt üben. Das heißt, der Vater hat dann jetzt eine Brille bestellt und sie hat jetzt eine eigene, da müssen wir jetzt noch die Software draufbringen und das wären so die nächsten Schritte.
Bist du zuversichtlich, dass es dann am Ende auch klappt? Also habt ihr genug Anzeichen dafür, dass es erfolgreich sein kann?
Du, für mich ist das komplettes Neuland. Also ich habe mich mit sowas nie beschäftigt. Ich versuche einfach mein Möglichstes zu tun, dass wir da vielleicht einen Schritt vorankommen. Ich sag mal, wir können ja nichts verschlimmern. Wir können sie ja mit der Brille nicht verletzen oder allenfalls können wir ihr ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber ich sag mal, sie hat ja auch einen sehr eingeschränkten Alltag. Da ist vielleicht auch selbst dann etwas, was ihr unangenehm ist, eine kleine Abwechslung. Und dann nimmt sie vielleicht die anderen Aktivitäten positiver wahr. Also ich habe da wenig Bedenken, dass wir was verkehrt machen können. Und die Chance aber, ihr eine massive Verbesserung ihrer Lebensqualität zu bieten, die ist eben das, was uns antreibt. Im Übrigen nicht nur mich, sondern auch alle, die mitarbeiten. Ich habe noch hier den Nikola aus Serbien, der die Modellierung macht. Der modelliert jetzt oder hat ein neues Keyboard modelliert, was eben rund ist und wo innenliegend die Tasten sind, die man häufig braucht. Der arbeitet umsonst, der Sanket arbeitet umsonst. Ich mache das pro bono. Mein Chef hat auch gesagt, du, wenn du da hinfahren musst, fahr da in deiner Dienstzeit hin. Also er unterstützt das auch. Das heißt, alle, die daran beteiligt sind, haben eine extrem hohe Motivation, weil man einfach dem Mädchen helfen möchte. Ne?
Kannst du noch mal beschreiben, weil ihr gesagt habt, ihr arbeitet jetzt am neuen Layout. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja auch nicht darum, nur die Buchstaben anders anzuordnen, sondern wirklich ein komplett neues Layout für eine schnelle Kommunikation per Eye-Tracking zu entwickeln.
Ja, genau. Also ich habe mich dann eben, als wir gemerkt haben, das funktioniert nicht, habe ich natürlich nicht gesagt, ja, schade, dann tschüss, sondern habe dann mich mit der Mutter hingesetzt und überlegt, was man denn machen kann. Und da sind im Prinzip zwei, also außer der, wir müssen sich an das Gerät gewöhnen, das hatten wir ja schon vorher festgestellt. haben wir im Prinzip zwei wesentliche Verbesserungen, die wir gerne angehen wollen. Das eine ist, wenn sie sich daran gewöhnen soll, dann muss sie das benutzen wollen, möglichst. Das heißt, finden wir nicht irgendeinen Weg, der motivierender ist, der sie schneller zu Erfolgen führt, als ich tippe Worte auf einer Tastatur. Ich tippe Buchstaben auf einer Tastatur. Das heißt, vielleicht muss man einfach die Schwelle, um kommunizieren zu können, etwas niedriger hängen. Und haben uns dann übrigens auch orientiert an dem Touchscreen-Gerät, was sie da mit ihrer Mutter gemeinsam benutzt, Bedürfnisse und Kommunikationsphrasen quasi überlegt, die sie häufig benutzt. Also sowas wie, ich will mit meinem Hund spielen, ich will mit meiner Katze spielen, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will schlafen, lass mich in Ruhe. Also ne, so eine Sammlung von Dingen, die sie immer wieder benötigt. Und die sie dann im Prinzip per Knopfdruck sofort abrufen kann. Idee ist, dass sie eben auf den Knopf drückt und dann tatsächlich eine Audiodatei abgespielt wird. Dass sie sozusagen sprechen kann und die Umgebung hört das und nimmt das wahr. Dass sie das nicht erst tippen und auf einem Bildschirm projizieren muss, auch um die technischen Hürden dann kleiner zu machen. Das war die zweite Sache, also Gewöhnung, schnelle Kommunikationserfolge. Das dritte war eben die Tastatur zu entwerfen, auf der diese Begrifflichkeiten auch so angeordnet sind, dass Ja und Nein zum Beispiel in der Mitte ist und die wichtigen Dinge wie mir ist kalt, mir ist warm, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will schlafen, im zweiten Ring sozusagen und im dritten Ring dann eben die Dinge, die eher vielleicht freizeitbezogen sind, wo man dann die Augen halt ein bisschen weiter bewegen muss. Das Ganze ist auch so ein bisschen, also nicht planar, sondern so ein bisschen gewölbt, also auch um da sich dran anzupassen, dass man ja eine Blickrichtung anders bedient als eine Tastatur, die flach auf dem Tisch liegt. Und habe mich dann auch schlau gemacht, in welcher Entfernung man das platziert, wo der Mittelpunkt der Krümmung der Sphäre ist und so weiter. Also dieses ganze Layout der Tastatur, da haben wir uns sowohl inhaltlich als auch eben technisch drüber Gedanken gemacht. Inzwischen hat der Nikola das modelliert und Sankit wird das jetzt wahrscheinlich mit Beginn nächster Woche dann einbauen. Und dann werden wir das auf die Brille bringen und dann gucken wir mal, ob wir nicht eine zweite Iteration schaffen. Und ich würde auch nach einer zweiten, die fehlschlägt, nicht aufgeben. Also wenn, ich sag mal, das geht ja immer so, du tust etwas, probierst etwas und du lernst etwas. Beim letzten Mal haben wir gelernt, Abwehrreaktionen des Mädchens, Schwierigkeiten mit dem Eye-Tracking richtig zu navigieren, schlechte Tastatur. Und zum Beispiel auch, sie spielt sehr gerne Computer. Vielleicht können wir das nutzen, dass wir einfach ein paar augengesteuerte kleine Spielchen anbieten, so Minigames, wo sie dann auch Bock hat, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und darüber eben trainieren kann. Das wäre so ein möglicher dritter Schritt. Also wir haben da noch viel Fantasie, sag ich mal.
Sehr gut, dass ihr nicht gleich aufgeben wollt. Jetzt könnte man sich fragen, die Geräte gibt es jetzt seit einigen Jahren. Gutes Eye-Tracking ist natürlich immer besser geworden, auch mit den aktuellen VR-Brillen. Wieso ist denn eigentlich noch keine der Firmen, die solche Brillen entwickelt, auf die Idee gekommen, die eigene Hardware nicht nur sozusagen für Entertainment einzusetzen, sondern vielleicht auch wirklich als wichtiges Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen? Hat dich das gewundert, dass es da nichts gibt bisher oder haben sich die Firmen vielleicht mal gemeldet?
Noch nicht, aber wir sind ja auch noch nicht sehr sichtbar geworden. Das ist ja jetzt nicht wie eine Firma, die dann versucht, irgendwie auch Marketing zu betreiben und Sichtbarkeit zu erzeugen. Das haben wir ja gar nicht gemacht. Kann sein, dass das noch passiert. Mich hat es anfangs gewundert, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, erstmal ist es ja eine extrem seltene Kombination, ne? Von dieser starken Behinderung. Die Krankheit selber ist nicht so häufig und dann die Kombination mit den Spastiken ist ja nochmal eine Nische in der Nische sozusagen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch gar keinen großen Markt für, um das wirtschaftlich zu betreiben. Dazu kommt, dass dieses Eye-Tracking erst jetzt ja, ich sag mal, zum Industriestandard geworden ist. Es gab vorher auch schon Eye-Tracking, verbaut in sehr hochpreisigen Geräten oder in zusätzlicher Hardware, die man dann an existierende Brillen dran basteln musste. Aber ich sag mal, dass das eingebaut ist in die Geräte, das kam ja erst letztes Jahr mit Pico und Meta. Und also gibt natürlich zusätzliche Eye-Tracking-Devices, die man andocken kann, auch gute. Aber ich glaube, das ist einfach noch sehr früh und das kann alles noch passieren.
Jetzt gehen wir mal vom Idealfall aus und ihr kriegt es hin, dass es funktioniert. Wie könntest du dir denn vorstellen, dass es dann mit dem Projekt weitergeht? Weil dann hilft es einem betroffenen Mädchen. Habt ihr euch schon überlegt, hey, vielleicht wäre es auch eine Lösung, die für noch mehr Menschen interessant und hilfreich sein könnte?
Ja, das ist natürlich ein großer Wunsch, aber das ist nicht das, was uns antreibt. Weil, also natürlich hat auch der Vater zum Beispiel gesagt, daraus könnte man eine Firma machen und ich sehe da noch sehr viel mehr Potenzial, auch nicht nur für behinderte Menschen, sondern auch für andere Dinge. Also ich meine, es wird ja auch schon verwendet für Foveated Rendering. Also es gibt ja Anwendungsfälle für Eye-Tracking. Aber tatsächlich mache ich mir darüber erstmal Gedanken, wenn es erste Anzeichen gibt, dass wir den Mädchen helfen. Ja, weil bis dahin geht es erstmal darum, wir haben hier ein Problem, das wollen wir lösen. Und ich habe viele Projekte und viele, viele Produktversuche im Bereich ARVR schon hinter mir. Leider ohne Erfolg. Da stand das im Vordergrund. Dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir ein funktionierendes Geschäftsmodell, einen Wachstumsmotor und all die Dinge, die man aus dem Lean Startup kennt. Aber das war ja hier anders. Also hier geht's, kommen wir eher vom Anwendungsfall und versuchen sozusagen in der Community zu helfen. Und wenn sich daraus was ergibt, hey, dann sind wir natürlich dankbar für jede Unterstützung. Also ich wünsche mir, dass Meta anruft und sagt, ihr wollt ja nicht mal eine Brille haben, damit Sankt das auch testen kann. Also wir hatten ja immer das Problem, die Brille ist ja noch sehr teuer und Indien ist sie noch mal teurer. Das heißt, der hatte die Brille gar nicht. Der musste mir immer die Builds schicken. Ich musste dann sagen, ja, das funktioniert noch nicht, da musst du noch mal dran. Und das ist so ein bisschen schwieriger Prozess, den könnte man durchaus noch besser mit etwas Unterstützung des Herstellers. Also, hey Meta, wenn ihr uns gerade zuhört, gerne eine Brille nach Indien schicken. Wir erwähnen euch auch lobend.
Wir hatten Meta ja auch schon im Podcast. Das heißt, vielleicht hört wirklich jemand zu. Und wenn nicht, dann kann ja vielleicht jemand Leute bei Meta anstupsen.
Ja, und ich will auch Pico gar nicht ausschließen. Also wir sind da nicht auf einen Hersteller fixiert. Wir haben da wirklich im Moment gar keine wirtschaftlichen Interessen, sondern eher ja, karitative, sagt man das so? Keine Ahnung. Also wir wollen helfen.
Sehr gut. Ihr seid noch mittendrin, aber hast du für dich denn schon eine wichtigste oder eine neue Erkenntnis, eine neue Erfahrung aus dem Projekt, wo du gesagt hast, oh, sowas ist mir bisher auch in meinem Berufsleben noch nicht passiert oder über sowas habe ich nie nachgedacht?
Also ich glaube, die wichtigste Erfahrung für mich ist, ich bin sonst
Wohltäter.
Wohltäter, genau, ich bin kein Wohltäter, dankeschön. Das heißt, für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich so ein bisschen auch was Selbstloses getan habe und stelle gerade fest, wie gut das tut. Also kann ich nur jedem empfehlen, man sollte sich nicht dazu zwingen, denke ich, aber die Wertschätzung, die man von allen Arbeitgebern, von Kollegen, von der eigenen Familie, die sagt, ja klar, fahr da hin. Meine Frau hat auch sofort gesagt, ich bin ja dann 2 Tage auch hier nicht zu Hause und kann nicht bei den Kindern helfen. Also gesagt, mach das auf jeden Fall. Und allein das ist schon, das gibt einem unglaublich viel. Und natürlich auch die Wertschätzung von der Familie selbst, also von der Familie des Mädchens. Man fühlt sich einfach besser. Und das ist so mein wichtigstes Learning an der Stelle.
Super, Christian, ganz vielen Dank für diese Einblicke und toll, dass ihr euch da so reinhängt. Viel Erfolg, wünschen euch schöne Grüße auch an die Familie und an das Mädchen natürlich besonders. Wir drücken alle die Daumen, dass das was wird, weil es ja vielleicht schon wirklich ein großes Plus an Lebensqualität bedeuten könnte. Deswegen Fingers crossed, falls jemand zuhört, der hier unterstützen will, dann meldet euch. Ich glaube, da sind Helping Hands oder Meta, talking to you, vielleicht auch die eine oder andere Brille, wären hier gut angebracht. Christian, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das war Folge 44 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wenn ihr das Projekt von Christian und seinem Team unterstützen wollt, dann meldet euch gerne beim XR Hub Bavaria per Mail an hi@xrhub-bavaria.de. Die E-Mail-Adresse steht auch in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer der Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.